zwei Verse aus Markus, Kapitel 10. Und da Jesus hinausging auf dem Weg, lief einer herzu, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut als allein Gott. Wir haben als Überschrift über diese Woche als Thema Wahrheit für den modernen Mensch. Ich bin überzeugt, wenn du 10 Leute auf der Straße ansprichst und fragst, ja, was ist eigentlich der Sinn vom Christentum, würden sie, 9 von 10 würden sagen, ja, die Christen wollen, dass wir uns anstrengen, besser zu werden. Oder? Die Christen meinen, wir sollen gut sein. Und als Thema für unseren Vortrag heute Abend würde ich die Frage stellen, hat Gott jemand je einen Mensch geliebt, weil er gut war? Hat Gott je einen Menschen geliebt, weil er gut war? Ich lese Folgendes in der Bibel von den ganz großen Gottesmännern. Hör mal, Noah, hast von ihm gehört, nicht? Noah fand Gnade vor dem Herrn. Abraham, hab bestimmt von Abraham gehört, ein guter Mensch, nicht? Es steht geschrieben, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham. Mose, bekannt, nicht? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das ist der Mose. David, bekannt? Er schreibt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Psalm 51. Und im Neuen Testament schreibt Paulus in Kapitel 7 vom Römerbrief, ich weiß, dass in mir wohnt nichts Gutes. Er gibt zu in dem ganzen Kapitel, dass er manchmal in Konflikt geraten ist. Aber in Kapitel 8 lobt er die Liebe Gottes, die nie aufhört. Das ist der Paulus. Und ich will behaupten, das ganze Neue Testament, ja, die ganze Bibel spricht genau in dieser Weise. Gott liebt uns mit einer Liebe, die ganz besonders ist. Wahrscheinlich alle haben schon das griechische Wort gehört, Agape. Agape. Diese Liebe ist göttlich. Ich kann dir sagen, warum. Diese Liebe verlangt überhaupt nichts von den Geliebten. Diese Liebe wird niemals sagen, wenn du würdig bist, bin ich bereit, dich zu lieben. Das ist eine ganz andere Art Liebe. Die Griechen hatten noch ein anderes Wort dafür. Aber Agape-Liebe, das ist gerade, was Agape-Liebe heißt. Man kann es überhaupt nicht verdienen. Und das ist die Liebe Gottes. Und Gott liebt die Menschen nicht, weil sie es verdient haben oder weil sie würdig sind, sondern hat sie geliebt, weil es seine Natur ist, zu lieben. Nichts anderes. Ich bin fest überzeugt, dass die ganze Welt eigentlich falsch informiert ist über die Sache mit Gott. Die denken zum Beispiel, weil wir zusammenkommen in der Kirche, dass wir damit irgendwie einen heiligen Club bilden wollen und sagen, guck uns an, wir sind besser als die anderen. Die Kirche Jesu Christi ist nicht ein Schaukasten, wo Gott seine Musterstücke Schau gibt, sondern die Gemeinde Christi ist eine Schule, wo wir in Gemeinschaft miteinander dabei sind zu lernen, was eigentlich mit dem Leben überhaupt ist. Paulus schreibt Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, aber ich jage ihn nach. Er redet nicht von seinem Heil. Sein Heil hat sowieso nichts zu tun damit, dass er vollkommen ist. Er sagt nur, ich bin jetzt in einer Gemeinschaft mit Gott und bin dabei, im Laufe meines Lebens so manches zu lernen, in der Hoffnung, dass ich eines Tages beim Herrn bin und wenn ich da bin, werde ich auch vollkommen sein. Der Paulus, der sagt, ich hab's noch nicht ergriffen, schreibt am Ende des Briefes, die Worte scheint mir, dass er absolut keinen Zweifel hat über das Ausgehen seines Glaubens, wie das zu Ende geht. Er schreibt hier in Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Das ist ein Mensch, der zugibt, dass er noch nicht vollkommen ist. Er sagt wieder, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist ein Mensch, der zugibt, dass er noch nicht vollkommen ist. Aber Gott wird abgebildet als zornig wegen der menschlichen Verfehlungen, nicht? Ich habe ein Bild gesehen, wo jemand beim Golfspielen ein bisschen verschummelt irgendwie, hatte die Schläge weniger gezählt oder so. Und in diesem Bild steht Gott da oben und macht mit dem Finger so mit dem und er guckt auch so zu Gott. Und das ist ungefähr, wird nur ein Witz sein mit diesem Bild, aber ich glaube, manche Leute denken, dass Gott ungefähr so tut da oben mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, du Sünder. Und ich gebe zu, dass es geschrieben steht in Römer 1,18, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen. Zorn vom Himmel. Aber nur keine falsche Vorstellung von Gott. Er ist nicht temperamentvoll. Der Kragen platzt bei ihm niemals. Zorn war das beste Wort dafür, zu sagen, wie seine Einstellung der Sünden gegenüber ist. Ganz klar, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er hasst die Sünde, weil er weiß, wie viel die Sünde uns Menschen verdorben hat. Er weiß, wie viel wir leiden darunter. Warum soll er die Sünde nicht hassen? Aber Zorn in dem Sinne, dass er plötzlich sagt, also jetzt ist Schluss mit euch, das mag er nicht. Das mag er nicht. Es ist mehr in diesem Sinne. Kennst du das Bild Jesus da auf dem Ölberg über Jerusalem und sagt ungefähr Folgendes? Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln und ihr habt nicht gewollt. So ist Gott. Golgatha ist die Einstellung Gottes dem Sünder gegenüber. Übrigens, gerade auf Golgatha, ein Verbrecher, wurden eingesammelt. wie ein Küchlein. Und das ist die Haltung Gottes. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wenn er gekommen ist, die Verlorenen zu suchen, ich hoffe, dass es wenigstens klar ist, dass er seine eigenen Kinder nicht weniger liebt, auch wenn sie fehlen. Haben wir die Einstellung Gottes richtig erkannt? Was wir überlegen müssen heute Abend, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass wir irgendwann seine Liebe würdig sind? Besteht die Möglichkeit, überhaupt? Lukas 17, Vers 10. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Muss ein Mensch zum Beispiel würdig sein beim Beten? Manche Leute haben den Eindruck, wenn irgendwas schiefgegangen ist in ihrem Leben, die haben keinen Mut mehr zu beten. Also, der erste Gedanke, man muss eigentlich würdig sein, wenn man zu Gott kommen will. Aber komisch ist das nicht, dass in dem Gebet, das Jesus beigebracht hat, hat er gesagt, ausdrücklich, vergib uns unsere Schuld. Wenn wir Würde bei uns suchen, werden wir ständig entmutigt sein. Weil wir immer wieder Gründe finden werden, warum Gott uns nicht lieben kann. Oder, das Gegenteil, werden wir überheblich. Ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich irgendeinen Christ treffen würde, der sagt, ich denke, ich bin jetzt würdig. Ich hätte ein bisschen Angst um ihn. Es ist ganz klar, dass wir manchmal auch seine Kinder zu leiden haben. Aber hier steht es geschrieben, welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und straft einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Also, das muss heute Abend klar sein. Wir werden nicht gezüchtigt, weil wir unwürdig sind, sondern weil er uns in seine Liebe weiterbringen will, in dem Glauben. Weil etwas noch fehlt in der Entwicklung bei uns Kindern Gottes. Und deshalb muss er das gebrauchen, was nötig ist. Aber ganz klar muss es sein, dein Motiv ist die Liebe. Wollen wir das einsehen heute Abend? Gott hat keinen von uns geliebt, weil wir es verdient haben. Römer 3, 23. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben. Haben sollen. An deiner Stelle würde ich niemals fragen, ob Gott uns nötig hat. Du brauchst die Frage nicht zu stellen, er braucht uns überhaupt nicht. Niemals denken, dass er von uns enttäuscht ist. Das ist manchmal der Fall, dass Leute denken, Gott, du hast so viel von mir erwartet und jetzt weißt du, wie es ist bei mir. Du musst furchtbar enttäuscht sein über mich. Meinst du, dass Gott deine alte Natur nicht kennt? Es ist eigentlich nicht nötig, dich zu entschuldigen für das, was du bist. Er weiß schon Bescheid. Der alte Natur wird nicht besser, auch bei einem gläubigen Mensch. Die alte Natur hat immer noch die gleichen Fähigkeiten zu sündigen. Ganz klar. Ich habe nur ein paar interessante Stellen gefunden, wo Jesus etwas sagt über das Gutsein. Lass mich lesen aus Lukas 13, die Worte Jesu selbst. Lukas 13, 1 bis 5. Es waren zu der Zeit etliche dabei, die verkündeten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihrem Opfer vermischt hatte. Also eine Reihe Galiläer wurden ermordet von Pilatus. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meinet ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünde gewesen sind, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Mit anderen Worten, wollte er nur sagen, eurer Meinung nach, jemand, der sowas leiden muss, muss sehr schlecht sein. Aber liebe Leute, ihr seid genauso schlecht daran wie sie und ihr werdet auch umkommen. Noch eine Stelle, Johannes Kapitel 9, Vers 2 und 3. Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Er sagt, es steht kein Verhältnis zwischen das, was er leidet und was er getan hat. Kein Verhältnis. Sollen wir einverstanden sein, was eindeutig in der Schrift überall steht? Jesaja 64, 5, nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Die einzige Gerechtigkeit in diesem Weltall, die zählt, ist seine. Wenn etwas an uns tatsächlich gut ist, dürfen wir nie darüber stolz sein. Nur durch seine Gnade kann das sein bei uns. Ich weiß, was einige Leute gleich sagen, wenn sie erkennen, dass das stimmt, was wir heute Abend sagen. Die würden sagen, ja, dann sollen wir ruhig sündigen, weil Gott sowieso unsere Werke ablehnt. Aber vergiss nicht, was auch in der Bibel steht. Was man sieht, das wird er ernten. Und Sünde bringt immer ihre eigene Strafe. Ich muss an die Kinder denken. Ich habe gehört, dass wenn Kinder geboren sind von Müttern, die entweder Alkoholiker waren oder Rauschgift gebraucht haben, dass das neugeborene Kind etwa 4 Tage nach der Geburt Entziehungskrämpfe hat. Ja, Sünde bringt ihre eigene Strafe, ganz klar. Oder wie es in Sprüche 14 steht, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das stimmt auch. Aber keiner wird in der Hölle sein, weil er schlimmer war als andere Menschen. Die Hölle ist der Abstellraum für die Selbstgerechten, die versuchen wollen, ohne Gott auszukommen. Bitte nicht zum Entschluss kommen, es lohnt sich nicht, gut zu sein. Sünde ist immer ein Verlust. 4. Mose 32, sei sicher, deine Sünde wird dich finden. Also, wenn wir von Würdigkeit sprechen, ich denke, wir müssen noch ein letzter Vers in Offenbarung lesen. Offenbarung Kapitel 5, Vers 2. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden ward, das Buch aufzutun und hineinzuschauen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist von Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah, mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Throne saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeglicher hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ich hoffe, dass du da drunter bist an dem Tage. Aus allen Sprachen und Völkern und Nationen. Leute, die nur den anbeten können, der würdig gewesen ist. Sonst gibt es keine, der würdig ist. Ich bin begeistert vom Evangelium, weil es möglich ist, für einen unwürdigen Mensch wie ich Gemeinschaft mit Gott zu haben, jetzt und in der Ewigkeit. Ich habe es absolut nicht verdient, deshalb kann ich niemals stolz darüber sein. Ich kann ihn nur loben, wie die Leute immer im Himmel tun werden, weil er allein würdig ist. Wir haben eine kleine Nachversammlung gehalten gestern Abend, waren etwa 20 Leute da. Und in diesen 10 Minuten der Nachversammlung habe ich erklärt, wie ein Mensch innerlich gewiss sein kann, dass man klar steht mit dem Herrn. Ich denke, wir machen das jeden Abend, weil ich niemals weiß, ob jemand hier ist, der von Herzen vorbereitet ist für solche eine Entscheidung. Du kannst mit den Fragen, die gestern Abend da waren, wir haben keinen Mensch bearbeitet und kein Mensch wurde verlegen. Wir haben nur erklärt und Gelegenheit gegeben, im Gebet ein Ja-Wort zu sagen. Wir laden alle herzlich ein, auch diejenigen, die Interesse haben, nur zu hören, wie man das in 10 Minuten sagt. Aber wenn du heute Abend überzeugt bist, es wäre gut, einer zu haben auf meiner Seite, der würdig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann komm mal. Die Gemeinschaft der Christen ist eine Gemeinschaft der begnadigten Sünder. Keiner von uns ist würdig. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, auch wenn manche andere menschliche Meinungen herrschen, dass wir in deinem Wort die Wahrheit finden können über Vergebung, über Gnade, über Gerechtigkeit. Wir haben das Wort gut sehr oberflächlich gebraucht. Vergib uns, Herr. Wir wissen ganz klar heute Abend, du bist der Einzige, der gut ist. Und diejenigen, die deine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen wollen, die sind auch gut. Durch die Gnade. Ich danke dir, Danke dir, dass wir einen Grund haben, heute Abend froh zu sein. Dankbare, begnadigte Sünder sind wir. Und ich möchte, dass wir nie aufhören, dir zu danken. Und dass wir auch die Haltung der Sünden gegenüber annehmen, dass du auch hast. Dass wir genau das hassen, was dich auf das Kreuz von Golgatha genagelt hat. Nämlich unsere Sünde. Ich danke dir im Namen Jesu. Amen.